ich mag das schon immer, wenn man den eigenen Charakter in der Kleidung wiederfindet. Und ich finde überhaupt, die beste Performance auf der Bühne ist die, die man auch wirklich selbst leben kann. Also mit seiner eigenen Leidenschaft, mit seiner eigenen Liebe für die Sache. Genauso wie das eben in echt ist, versucht man ja auf der Bühne aufzutreten, im Idealfall. So ist meine Philosophie dahinter jedenfalls, so wie ich das mache.
Deswegen versuche ich, Langeweile zu verkörpern. Und ich hoffe, das gelingt mir gut.
Ja, immer, bestens, auch in dem Podcast.
Das freut mich zu hören.
Nee. Ja, und so mag ich das eigentlich gerne auch mit den Outfits. Deswegen trage ich ganz gerne so ein bisschen Golduhr und Goldschmuck. Das finde ich, passt irgendwie zu meinen Bühnenoutfits dazu. Also, mir gefällt es jedenfalls.
Das ist die Hauptsache. So, es war wieder schön heute.
Kommt da noch ein Nachsatz?
Nee, ich denke, es reicht dann auch.
Alles klar. Das war halt leider am Herzen. Genau. In diesem Sinne. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Wissen macht sexy.
Wissen macht ah.
Wissen macht ah. Oder auch ah.
Oh boy. Das war wieder ein absolut professioneller Start hier. Bei Headliner am Herzen mit Robert auf dieser Seite und mir gegenüber sitzt Jonas.
Ahoi. Was? Hallo. Das reißt sich zusammen.
Ich weiß. Ahoi ist dein Standard. Deine Standardbegrüßung.
Da zeige ich ein bisschen Regionalität. Aus dem Norden.
Also die Regionalität, ja. Ich wollte schon sagen, in Dresden habe ich noch keinen Ahoi sagen.
Schiffe sind alle gestrandet.
Wir haben letzte Woche eine Rubrik eröffnet. Wir wollen da gerne weitermachen. Die heißt Musik, Essen, Alltag. Ich glaube, letztes Mal habe ich zuerst die Fragen gestellt. Willst du diesmal anfangen?
Let's go, wenn ich mein Handy entsperren kann. Okay, Musik. Ich starte mit einem Zitat, Obacht, um alle mit ins Boot zu holen. Der Bass muss ficken. Johann Sebastian Bach. Kennst du dieses Meme?
Ja, das kenne ich.
Mit dieser Perücke und
ja, ich habe es vor mir gesehen. Oh,
ich liebe dieses Bild, ne? Das ist 1000 Jahre alt, aber ich finde es einfach zeitlos gut. Hast du mit der klassischen Konzertgitarre eigentlich angefangen und auch entsprechende Literatur gespielt oder hast du direkt mit E-Gitarre angefangen?
Ich habe mit E-Gitarre angefangen. Das war nicht mein erstes Instrument. Überhaupt begonnen habe ich mit klassischer Musik, mit Geige und Klavier. Mhm. Aber ich habe mit E-Gitarre angefangen und habe klassische Gitarre, ich glaube, im Alter von 16 Jahren dann auch angefangen, weil ich das gerne aufholen wollte und auch die klassische Literatur kennenlernen wollte und dachte, das ist sicherlich auch gut, die Art von Technik und die Art von Klanggestaltung kennenzulernen. Und dann, genau, habe ich also vor dem Studium schon beides gespielt, aber mit E-Gitarre habe ich angefangen. Ich sehe mich dann doch am meisten aufgehoben bei E-Gitarre, und zwar in allen Genres eigentlich, die das betrifft. Und mittlerweile sehe ich mich sehr gerne mit der Bassgitarre. Das macht mir auch tierisch viel Freude.
Alright. Ja, geht mir ähnlich. Der Verstärker muss glühen, ne?
Der Bass muss ficken.
Ja. Strom sparen war gestern. Weiter geht's. Kategorie 2, Essen. Was ist deine neueste Lieblingszutat?
Nicht exakt neu. Ich glaube, seit einem Jahr oder sogar anderthalb koche ich damit. Aber Datteln. Ich glaube, Datteln verwenden nicht so viele Leute in ihrem Standard-Koch-Kontext. Es gibt so ein paar Gerichte, wie zum Beispiel Bulgur, manchmal auch bei Couscous oder sowas, wo so eine süße Komponente wahnsinnig viel ausmacht. Und ich koche ja selber, wenn ich zu Hause koche, nur vegan. Und deswegen suche ich da immer auch noch ganz speziell nach so ein paar besonderen Geschmäckern, nach so ein paar besonders starken Geschmäckern auch. Und Dattel ist eine fantastische Süße, eine ganz besondere. Ja. Und schön klein geschnitten. Das macht den Bulgur richtig perfekt.
Ja, mag ich auch gerne. Auch wichtige Zutat für einen Couscous-Salat.
Schöne Frage.
Die Alltagsfrage. Nach 53 Jahren nehmen wir Abschied. Sie hat uns getragen, uns verbunden, uns allen gegeben, ohne je etwas zurückzuverlangen. Doch genau das wurde ihr zum Verhängnis. Wir waren bequem und haben aus Egoismus ihre Bedürfnisse ignoriert. RIP Carola Brücke. Alter. Was sind deine Abschiedsworte an diesen treuen Betonkörper?
Lieber treuer...
Jetzt schon verkackt.
Okay, warte, ich starte nochmal neu. Das kannst du dann schneiden.
Fuck off.
Liebe Carola Brücke. Ich lass es nochmal. Liebe Carola Brücke, ich bin fast noch nie über dich gelaufen, Aber du sahst von der Ferne immer schön aus. Dein Robert.
Wow. Ja, ich meine, die Worte hatten jetzt natürlich nicht so viel Tiefe. Das ist so ein bisschen, als hättest du jetzt was über die Tante dritten Grades auf der Beerdigung sagen müssen. Aber ist okay, wir nehmen das so hin.
Weil hast du mehr Verbindung mit der Carola-Brücke?
Ich bin da oft mit dem Fahrrad drüber gefahren. Nee, aber ich meine, wir haben das ja jetzt alle die letzten Monate immer gesehen einfach, dieses Bauwerk. Und ich fand diesen Anblick immer so eine Mischung aus absurd, wie so eine moderne, abstrakte Kunstinstallation und einfach traurig.
Ja.
Und gestern bin ich auch an der Elbe lang gegangen, um noch einen Spaziergang zu machen, damit ich nicht nur drin sitze und arbeite. Da war es auf jeden Fall so, dass die komplett jetzt zusammengebrochen und weggeräumt wird und so.
Ja.
Deswegen habe ich da dran gedacht. Und
das habe ich gestern auch gesehen. Da bin ich dran vorbeigefahren.
Aber dann haben wir ja jetzt hiermit unsere Abschiedsworte gesendet und es geht weiter.
Meine Musikfrage für dich, Jonas.
3,5.
Wenn du eine Band zusammenstellen könntest, aus Musikern, die du selbst auswählst, welche wären das?
Ich kann jetzt natürlich einfach Namen zusammenschmeißen, aber ob da am Ende Magie bei rumkommt, das weißt du ja nie, ne? Ob diese Musiker gut zusammenarbeiten können.
Ich hatte genau den gleichen Gedanken, als ich die Frage aufgeschrieben habe.
Weil ich glaube, häufig ist das halt echt so ein feuchter Traum, ne? Dass jetzt so die krassen Idole jetzt plötzlich zusammen in der Band spielen. Und häufig merkt man dann einfach so, die Magie ist gar nicht so stark, wie man sich das erhofft hat, ne? Okay. Manchmal kann das natürlich auch funktionieren, wie bei Audioslave. Bei Them Crooked Vulture, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit John Paul Jones am Bass, also dem Led Zeppelin-Bassisten Josh Homme. Und ich glaube, Dave Grohl wäre da noch mit dabei. So, du bist da überfragt, ne?
Wie gesagt, ich bin da überfragt. Ich kenne die nur vom Namen.
Das war irgendwie auch spannend, da war ich mega gehypt, hab dann reingehört und dachte mir so, oh, ist okay. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und sagen, Marco Minnemann am Schlagzeug, unter anderem mit Steven Wilson aufgetreten. Hat auch bei Dream Theater vorgespielt.
Ja.
Da gibt es coole Videos. Und ich finde, genau da sieht man auch, was den für mich so besonders macht. Das ist einfach die Energie, die Freude, mit der er spielt und was, finde ich, was er wirklich auch transportiert und ausstrahlt. Einer meiner All-Time-Favorite-Bassisten ist Pino Palladino. Der kann, glaube ich, alles spielen. Also okay, ja. geht immer.
Good choice.
Und ich will keine Metal-Band besetzen, deswegen alles andere kann er spielen.
Marco Minnemann kriegt auch so ziemlich alles hin.
Genau, da sind wir bis jetzt ziemlich flexibel. Aber ich muss sagen, in Sachen Gitarristen tue ich mich echt schwer. Ich glaube, ich will niemanden, der so krass virtuos ist, will eher so einen Songwriter haben.
Und Guthrie würdest du nicht wählen, obwohl er dein Lieblingsgitarrist ist?
Nee.
Weil Guthrie kann auch sehr zurückhaltend spielen und das schätzt du ja auch immer sehr an ihm.
Das stimmt, aber dann braucht er einen Diktator-Bandleader.
Ja, okay, get it.
Da muss da jemand sein, der sagt, nee, das machst du nicht.
Get it.
So ja. Nicht, mein Freund. Müsste man nochmal überlegen. Wahrscheinlich am Ende des Podcasts fallen mir 5 Leute ein.
Naja, du kannst auf die Folge nochmal zurückkommen. Hast du noch jemanden für den Gesang?
Für den Gesang? Wir nehmen diesen Typen von der ganzen Roses 4 Band.
Geil.
Also alle, die ein bisschen auf Insta unterwegs sind und so Musikreels bekommen, die wissen wahrscheinlich jetzt, wen ich meine.
God damn, ist das gut.
Das ist schon eine Hammer-Person irgendwie.
Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Dieses Video ist absurd. Das müssen wir eigentlich, da müssen wir nachher nochmal drauf zurückkommen, dass wir den Namen nochmal bringen. Okay, also Gitarrist und Sängername bleiben nochmal offen.
Ja gut, Sänger habe ich ja, aber ich weiß da nicht, wie der Typ
mal,
heißt.
Genau, da
aber das Management wir macht das klar. Das Management organisiert
genau,
das.
Genau, die finden den schon.
Ja,
easy,
genau.
Easy, klar. Und du wirst dann Manager von der Band, oder?
Ja, was mache ich dann? Ich mach Percussion.
Ah, ja.
Ich schüttel einen Shaker oder einen Schellenkranz.
Geil.
Und sehe gut dabei aus. Oder auch nicht.
Naja.
Ja, ich mache das Beste aus der Situation.
Nee, ich finde, du hast eine sehr schöne Ästhetik. Ich finde, du ziehst dich auch mal sehr schön an. Ganz wichtige Frage. Wie entscheidest du dich, welches Gericht du im Restaurant bestellst?
Ich gehe, glaube ich, immer für Sachen, die ich zu Hause nicht kochen würde. Und ich koche halt relativ viel. Das heißt, so die absoluten Basics, die absoluten Klassiker würde ich, glaube ich, eher vermeiden. Außer ich weiß, das ist das Aushängeschild. Es gibt nirgendwo bessere Käsespätzle. So, dann würde ich sagen, okay, let's go for it. Das heißt, ich würde irgendwie eine Kombination an Aromen suchen, die für mich irgendwie neu und interessant klingt und dafür gehen.
Du, also das mache ich ähnlich, wenn ich ins Restaurant gehe, mein Konzept ist, das, was ich nicht zu Hause kochen kann oder würde, Und dann habe ich auch noch eine ganz wichtige Technik, die habe ich dir neulich gezeigt, als wir indisch essen waren. Ich frage einfach die Angestellten, was sie mir empfehlen.
Das ist auch eine gute Variante, und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Die Malle, wo ich das gemacht habe, war, glaube ich, meistens so, dass ich reingegangen bin, gesagt habe, ey, ich war noch nie hier, was muss ich essen?
Ah, das ist auch schön. Schön.
Was ist das Gericht, wovon du glaubst, dass ich wiederkomme?
Geil.
Quasi.
Das ist natürlich cool.
Das will ich wissen.
Die Frage merke ich mir.
Und ein anderer Tipp, meistens ist Risotto in Restaurants scheiße.
Hab jetzt auch noch nicht so oft gut
deswegen
gegessen.
Deswegen ist es so, wenn ich Risotto auf einer Karte sehe und ich weiß, es ist nicht deren Spezialität, ist bei mir immer so, nope. Kein Bock, enttäuscht zu werden. Das ist irgendwie hart, es hat eine weirde Konsistenz, es hat sich niemand die Zeit genommen, weil es ist einfach so, muss dann halt da stehen und das fertig machen. So, wenn du den Punkt verpasst hast, dann ist das Müll. Das ist halt so eine einfache Sache, da kannst du nicht viel kaschieren.
Richtig.
Wenn es nicht gut ist, ist nicht gut.
Richtig.
Okay. Haben wir noch was? Ja, eine noch. Ne?
Ja, eine haben wir noch. Mal gucken, ob du darauf eine Antwort hast.
Oh Mann, die waren so schwer, die Fragen. Ich brauche die vorher, wenn die so komplex sind.
Ach Quatsch, ich finde, du hältst dich super. Was ist deine schlimmste Experience mit der Post?
Ich habe mir ein paar Hot Sauces bestellt, weil ich finde, Tabasco ist so lame und einfach auch nicht gut. Und in den meisten Läden, ich finde keine geile Hot Sauce. Und da habe ich jetzt ein bisschen recherchiert und habe mir was bestellt und es sollte gestern ankommen und dachte mir, geil, freue ich mich drauf. Und dann kam einfach nur, habe ich online so gesehen, ihr Paket ist beschädigt.
Oh nee.
So, und jetzt kommt es halt nicht. Keine Ahnung, was jetzt damit ist. Ob die das jetzt nochmal neu schicken müssen. Ja, also sowas kann halt immer passieren. Ich glaube, die witzigste Story ist allerdings, eine Zeit lang gab es einen Zusteller. Wenn ich den Namen wüsste, würde ich den jetzt hier droppen, weil ich richtig wütend bin. es gab einen Zusteller, der hat es wirklich fertiggebracht, bei einer Person auf der Straße hier zu klingeln, die im Erdgeschoss wohnt, und hat bei der Person alle Pakete von der ganzen Straße abgesetzt.
Alter, was?
Da hast du bei denen geklingelt, hast ins Wohnzimmer reingeschaut oder in den Flur und da standen einfach 12 Pakete.
Oh nee, das ist richtig, richtig scheiße.
Das ist so absurd.
Das geht echt gar
nicht. Ich fühle mich auch so richtig deutsch, weil ich habe dann wirklich ein paar Mal angerufen bei DHL und habe mich über diesen Zusteller beschwert, weil ich das so scheiße fand einfach.
Ja, das verstehe ich, aber sowas geht aber nicht. Das ist einfach voll daneben.
Also, wo ist das Beschwerdeformular? Ich will das jetzt einreichen.
Anzeige ist raus.
Ja, ist mir meine Freizeit wert.
Dann starten wir mal in unsere Musikvorschläge, würde ich sagen, oder?
Ja.
Möchtest du den Anfang machen oder soll ich?
Ja, ich möchte gerne über Schnappi reden.
Bitte, bitte.
Das Himmelfahrtskommando grüßt aus der Cloud per Handkuss und versüßt dir den Rausch. Der geeichte Mensch wird illusioniert, alles läuft nach Plan, doch ich improvisiere. Das ist eine Line von Himmelfahrtskommando von Nepomuk, einem deutschen Rapper und, wie nennt man das, Beatmacher? Gibt es dafür irgendwie einen Begriff, der kompetent klingt? Wir wollen ja hier Wissen vermitteln. Also auch
jemand, der Beats baut.
Jemand, der Beats baut, yo.
Bob the Builder.
Bob the Builder. Also Bob the Builder heißt Nelson Brand. Hier steht Beatmaker.
Ja, Beatmaker, stimmt. Wie kommen wir nicht auf sowas, Mann?
Ein Produzent aus Mainz-Offenbach, der seit ungefähr 10 Jahren Alben produziert. Ich habe den mit Für ein breiteres Publikum kennengelernt. Die ist, glaube ich, so von 2017 ungefähr, wobei ich die, glaube ich, erst ein bisschen später auch entdeckt habe. Das war so eine Zeit, wo ich wirklich auch versucht habe, mal in andere Genres so ein bisschen reinzukommen. Und Hip-Hop-Rap war halt immer so längste Zeit das, womit ich mich am schwersten getan habe. Und nach wie vor auch immer noch so ein bisschen. Es gibt jetzt so eine Handvoll, die ich wirklich auch regelmäßig höre. Und Nepomuk mag ich da irgendwie gerne. Der hat so seinen Vibe, den muss man, glaube ich, einfach mögen. Die Loops, die er verwendet, macht er halt alle selbst, sind sehr jazzig, soulig inspiriert. Man merkt auch, dass es Loops sind. Manchmal denke ich mir so, ich hätte die Loops gerne ein bisschen länger.
Ja.
Weißt du, dass sie nicht ganz so oft wiederholt werden. Das kann manchmal ein bisschen repetitiv wirken. Es kommt ein bisschen auf den Loop drauf an oder auf den Track. Was ist so ganz grob erstmal dein Eindruck? Kannst du damit...
Repetitiv ist das perfekte Wort in meinen Augen. Ich finde es, das meine ich jetzt nicht wirklich böse, aber ich finde es nervtötend repetitiv. Also ich hab aber auch wirklich Schwierigkeiten mit Sachen, die zu repetitiv sind. Das ist jetzt in dem Genre nicht so fremd, das so zu machen. Aber ich finde... Nö. Wie alt ist der Song?
Das ist ja relativ klassisch, so dieses Sampling und so, ja. was da gemacht wird. Von 2023?
Ja, genau, 2023. Ich finde, so seit 2010 ist eigentlich das ganze Genre schon mehr oder weniger vorwärts, also vorangeschritten einfach, ja.
Ich glaube, ich mag hier das Puristische. Ich mag auch die Loops an sich. Ich hätte sie gerne einen Ticken abwechslungsreicher, aber das sind hier eigentlich immer so 2-2,5 Minuten Songs und der Fokus ist halt voll auf der Textebene. Es gibt manchmal so kleine Details, dass mal so ein Stop eingebaut ist. Die Sachen finde ich auch immer geil platziert.
Ja.
Die finde ich geschmackvoll gemacht. Es geht sehr viel um so gesellschaftskritische Sachen oder kapitalismuskritische Sachen oder dieses so Algorithmusdenken oder Social Media und wie man da so ein bisschen ja seiner Mündigkeit vielleicht beraubt wird.
Ja, ja. Und ich fand wieder der Text und die Art, wie er platziert ist, hatte schon was Eigenes. Also sowohl der Stil, den Text zu schreiben, also im Sinne von Wortwahl, mhm. als auch inhaltlich, als auch wie es einfach rhythmisch platziert ist, fand ich eigentlich sehr eigen und hat wunderbar zu diesem puristischen Loop-Stil gepasst. Also das möchte ich dem gar nicht wegnehmen.
Ja, ich meine, dass die Komplexität, die jetzt bei der Musik fehlt, findest du halt in den Texten wieder, weil da kannst du wirklich dich sehr intensiv mit auseinandersetzen, wenn man möchte. So komplex, dass du den teilweise einfach nicht verstehst, wenn du nicht aktiv drüber nachdenkst. Na, es gibt so Lines, die muss man wirklich erstmal sacken lassen. Das ist manchmal fast, als würdest du eine andere Sprache hören. Also ne, die Komplexität, die bei der Musik fehlt, findet sich dann bei der Sprache
wieder.
Da hast
du recht, das ging mir auch manchmal so, ja.
Es gibt eine Line, die ist: Im Hang zum Zusammenhang vertikal benachteiligt spielen Vergleichsfetischisten die Arschgeige im Orchester der Emojis.
Ja, die ist mir auch im Kopf geblieben. Die ist mir auch gleich im Kopf geblieben.
Das ist so what the fuck. Du musst dich dann wirklich hinsetzen und fast Wort für Wort, was heißt das? Ja. Was heißt das im Zusammenhang mit den anderen Worten?
Die Line haut einen wirklich raus, da hast du recht. Ja.
Es ist einfach so.
Da hast du vollkommen recht.
Das finde ich irgendwie ganz spannend, welchen Weg er da gefunden hat, seine Texte zu schreiben. Also irgendwie so einen weirden, hyperkomplexen Style. Aber mit krassen Lines irgendwie, die, finde ich, sich nicht zu ernst nehmen. Es hat irgendwie immer so einen amüsanten Vibe, wo du denkst, was ist das für eine abgefahrene, witzige Line einfach. Also ich mag den Humor, der da drin steckt, gepaart mit der Kritik, funktioniert für mich sehr gut, weil es nicht so on the nose belernt ist. So, ich weiß alles besser und ich drück euch das rein und auch nicht von oben herab. Ich mag die Art und Weise, wie er das vermittelt, obwohl es so kritisch ist.
Cool. Also mit dem Künstler habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Das war schön, mal was ganz Neues kennenzulernen.
Hätte mich jetzt sehr überrascht. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass du das krass feiern wirst.
Ja, das ist wirklich nicht mein Ding. Ich höre sehr gerne Rap, aber anderen. Also da gibt es einfach andere Künstler, die mich sehr viel mehr catchen. Da werde ich auch sicherlich nochmal was im Podcast bringen. Aber
glaube ich noch nicht dran. Ich denke, wir werden die nächsten 20 Folgen weiterhin über Rocksongs sprechen.
Als ob ich nur Rock bringen würde. Ich bitte dich. Gut,
nochmal ein Außenseiter machen wir
dabei. Ja, ist gut. Ist okay. Ich habe was Rockiges.
Wir sind schockiert. Der Zentralrat der Fliesentischbesitzer ist schockiert.
Ich habe eine der ersten Rockbands mitgebracht, die ich jemals gehört habe. Die hat mir meine Schwester gezeigt, als wir noch Kinder waren.
Das ist ja auch... Guck mal, die singen über Suizid. Oh,
Alter. Es geht um Linkin Park. Linkin Park
Kannst du die nochmal buchstabieren?
Ja.
Weil ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon mal gehört habe und ich wäre mir da einfach nicht sicher.
Das kann ich natürlich gerne für dich tun, mein Lieber.
Super.
L?
Warte, ich hol Zettel und Stift.
L wie Lisa. Also sie schreiben sich Linkin, wie man es spricht, sind aber benannt nach Linkin Park, der Lincoln geschrieben wird.
Da konnten jetzt wirklich alle folgen. Und wo ist der Lincoln Park?
In Kalifornien.
Alright.
Es geht bei Linkin Park heute ganz spezifisch um das Album Meteora, das 2003-Album. Es ist das zweite Studioalbum der Band und hatte gleich drei wahnsinnig wichtige Singles, nämlich Somewhere I Belong als erste, Faint als zweite Single, Numb als dritte Single. Und ebenfalls ziemlich erfolgreich ist auch From the Inside die vierte Single geworden. Über die erste Single, Somewhere I Belong, möchte ich heute sprechen. Das ist nämlich nicht nur die erste Single von Meteora, sondern wahrscheinlich einer meiner absoluten Linkin Park Lieblingssongs. Ich hatte eine lange Zeit, wo ich Linkin Park rauf und runter gesuchtet habe. Also das ist wirklich, wo ich jeden Text auswendig gelernt habe.
Das Gefühl, niemand kommt durch die Schulzeit, ohne nicht mindestens einmal einen Linkin Park Vortrag zu hören.
Das kann echt gut sein. Und ich würde tippen, der wäre dann von mir gekommen.
Weißt du, aus so einem richtig schlechten Kassetten-CD-Rekorder, weißt du, den die Englischlehrerin jetzt extra hingetragen hat, kannst du dir dann in richtig schlechter Quali einmal Numb anhören.
Ich glaube...
Das ist meine Assoziation. So ja. Habe ich Linkin Park kennengelernt. Dachte mir, boah, was für ein Kack.
Wirklich? Wirklich?
Ja.
In der Schule bei einem Vortrag über einen CD-Player?
Ja, im Englischunterricht,
geil.
Ja.
Geil. Okay, also... Die Besetzung auf dem Album war natürlich Chester Bennington, Mike Shinoda als Rapper, Hintergrundgesang, Keyboard und Gitarre.
Und Blockflötenspieler.
Und auch Sampling-Piano, nicht Blockflöte. Brad Delson an der Gitarre. David, ich bin mir nicht sicher, Farrell, ich bin mir nicht sicher, wo die Betonung liegt. Am Bass, Rob Burden, Schlagzeug und Joseph Hahn als DJ. Produziert wurde das Ganze von Don Gilmour in Zusammenarbeit mit Linkin Park. Somewhere I Belong, wahnsinnig interessant für mich zu erfahren, dieses Intro von Somewhere I Belong, das ist übelst charakteristisch. Jeder, der den Song kennt, hat das sofort im Ohr, ansonsten hört mal bitte da rein. Dieser Intro-Sound klingt ein bisschen wie ein Keyboard oder generell wie irgendwas Synthesizer-artiges. Es ist tatsächlich eine Akustikgitarre, die Chester Bennington eingespielt hat, die dann Mike Shinoda später rückwärts abgespielt hat und in Teile geschnitten hat und dann arrangiert hat statt der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 in die Reihenfolge 4, 3, 2, 1.
Mhm.
Ja?
Okay.
Und das haben sie dann noch mit Effekten verändert und ein bisschen alteriert und dann klang das Ganze so, wie es klingt. Also das ist tatsächlich eine Akustikgitarre. Damit rechnet man wirklich im Leben nicht. Aber es klingt verdammt geil, cool. Für meinen Geschmack. Wie hat dieses Intro auf dich gewirkt?
Ja, ich hatte das natürlich auch direkt im Ohr. Das wird so hingeschnitten, dass es authentisch klingt.
Okay, bitte. Elaborate.
Nee, das finde ich cool. Das macht mir Spaß. Solche Details finde ich manchmal ganz geil. So diese Reverse-Geschichten, die dann noch so nachbearbeitet werden. Elemente, die, finde ich, nicht mega notwendig sind, aber sind irgendwie nette Details und bringen beim Hören halt auch ein bisschen Abwechslung. Ich bin so darüber hinaus von diesen elektronischen Elementen nicht mega überzeugt. Nicht mein persönlicher Sound oder Favorite. Aber das finde ich ein cooles Element. Also so andere Sachen während des Songs bräuchte ich nicht, die in die Richtung gehen. Das finde ich geil.
Betrifft das jetzt die Band, diese elektronischen Elemente, oder generell?
Eher generell.
Und in der Band findest du es eher gut platziert oder auch ein bisschen off?
Ich persönlich würde eher darauf verzichten. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich Linkin Park... Ich habe mir mal eine CD gekauft von denen, wo, glaube ich, Given Up drauf war. Weil ich da wirklich,
Minutes to Midnight, glaube ich.
Ja, genau. Weil ich da Bock drauf hatte. Die habe ich auch ein bisschen gehört. Habe sie dann wieder aus den Augen verloren, weil es ist... insgesamt einfach nicht so mein Ding. Und ich glaube, das ist auch ein Part davon. Ich glaube auch so dieses Rap-Ding auch.
Okay.
Mag ich in diesem Rock-Kontext einfach nicht so gerne.
Für mich ist das wahnsinnig faszinierend gewesen. Ich hatte eine schwere Zeit, mich zu entscheiden jetzt, ob ich Somewhere I Belong bringe oder was Unbekannteres. Ich habe auch über Forgotten, By Myself und A Place for My Head nachgedacht. Gerade bei Forgotten zum Beispiel merkt man, wie weit die Band eigentlich war. In meinen Augen klingt das richtig modern. Es steht zwar 2000 drauf bei Hybrid Theory, aber hey, wir haben 2025. Ich finde, das hätte heute droppen können und ist immer noch modern. Also ich finde, dieser Mix mit wirklich harten, geilen Riffs, Scream-Gesang und Rap dazwischen elektronische Elemente, aber alles so eingeordnet und einquartiert, dass es immer noch Hard Rock heißt oder New Metal oder Alternative Metal. Das finde ich wirklich einzigartig. Und ich finde, genau dieser Mix macht Linkin Park so besonders. Also für mich hat genau dieser Mix an dieser einen Stelle Sinn ergeben. Sonst bin ich ja eh nicht wie du in meiner Herangehensweise, was elektronische Elemente im Rock angeht. Aber hier hat es für mich einfach Sinn ergeben.
Ey, für einige ist es ja auch einfach das Genre. Die stehen generell auf New Metal. Und
aber das tue ich sonst nicht, weißt du? Das ist das Sachen, Interessante.
Also vielleicht auch Limp Bizkit wollte ich sagen oder Korn oder ja. Diese Geschichten. Habe ich alle mal, weißt du, mal so ein bisschen reingeschnuppert, um mitreden zu können, aber alles nicht mein Ding.
Also es gibt einige von den New-Metal-Bands, die ich so generell höre, aber nie mit so großer Leidenschaft. So manchmal so ein, zwei Songs, die finde ich einfach gut, aber nee, Linkin Park hat für mich da ein vollkommen anderes Niveau, also vollkommen anderes Level. Natürlich ist da ein kleines bisschen Nostalgie dahinter, weil ich das natürlich als Jugendlicher wahnsinnig viel gehört habe. Aber...
Ja, ich habe auch wahnsinnig viel Metallica gehört und mag trotzdem Lars Ulrich Witze.
Wer mag Lars Ulrich Witze nicht? Also, was ich auch noch schön finde, in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine, so steht es auf Linkinpedia. Ich finde auch wieder sehr schön, dass wir letzte Woche Muse Wiki hatten und es gibt auch ein Linkinpedia. Und dort steht, dass in einem Interview mit dem Rolling Stone Mike Shinoda im April 2003 Folgendes gesagt hat: "We had written, finished and performed 39 different choruses of that song, but our producer told us that it wasn't quite right, so we kept rewriting it. It was very stressful as Chester got sick and it scared the crap out of us. If his voice was different in any way, we would have had to scrap the song. And given that it was the single, you can understand how important it was to us. Thankfully, on take number 40, we got it right." Und das finde ich auch wieder so spannend. Erinnert dich mal an, ich sag's ganz langsam, Little River Band.
Ooh, wow. Perfect pronunciation.
Vielen Dank dafür. Erinnert dich mal an die, wo ich erzählt habe, dass Reminiscing beinahe nicht auf das Album gekommen wäre und sie haben es dreimal von vorne neu aufgenommen.
Ja.
Den Chorus zu diesem Song haben sie so oft neu bearbeitet und neu aufgenommen, bis es endlich geklungen hat, weil sie einfach gesagt haben, das ist die Single, das muss gut sein und wir gehen nicht mit was Halbgutem raus und wir möchten das nicht und sie haben es immer wieder versucht und der Produzent hat auch gesagt, nochmal. Und manchmal dieses dafür kämpfen, dieses irgendwie versuchen, das bis zu diesem Ende zu bringen, das so gut klingt.
Ich frage mich jetzt, wenn sie bei Variante 1 geblieben wären, was ja wahrscheinlich die Variante ist, die so natürlich gekommen ist, ne? Ob mich die Variante überzeugt hätte.
Oder eben gar nicht, ja.
So, oder ob es einfach gar nicht mein Ding ist. Oder ob es durch diesen Optimierungsprozess, ob es dadurch für mich verloren hat.
Das heißt, der sozusagen Take 40, der jetzt also zu hören ist, gefällt dir nicht?
Nee.
Der Song gefällt dir komplett nicht oder der Chorus?
Na, was heißt komplett nicht? Also ist jetzt für mich kein kompletter Reinfall oder sowas. Ich meine, davon sind wir weit entfernt. Das wäre, glaube ich, jetzt echt ungerechtfertigt, das zu sagen. Kenn den Song natürlich. Ich habe den da jetzt in der Vorbereitung ein paar Mal gehört. Und da sind viele Details drin, wo ich mir denke, ey, das finde ich eigentlich geil. Das ist was mir gut gefällt und was wir selbst in unserer Musik auch machen. Wie zum Beispiel diese Farbtöne im Intro von den Gitarren, die da mit dazukommen. Die finde ich geil, so wie sich das ergänzt. Aber trotzdem erreicht mich das einfach nicht. So, das läuft und es löst kaum Gefühle einfach in mir aus.
Interessant. Dann kommt noch eine Sache von mir. Eine andere Sache, die ich auf Linkinpedia gelesen habe. Hier steht, als sie für das erste Album die Songs geschrieben haben, waren sie gerade 18 und 19 Jahre alt. Interessant ist, dass in diesem Song das erste Mal ein paar optimistischere Einblicke zu hören sind. Ich stelle das jetzt mal in Klammern, weil besonders optimistisch würde ich den Song jetzt nicht bezeichnen, aber er hat eine hoffnungsvollere Stimmung oder das Bedürfnis, etwas zu ändern an der misslichen Lage. Mhm. Und das ist was Neues. Hier steht auch, dass einfach im Alter von 25 ist die Sicht der Bandmitglieder oder der Songwriter auf die Welt und auf die Dinge einfach ein bisschen anders.
Ja,
und
klar.
Man hört diesen, ich vermute, das ist gemeint mit optimistischer Sicht im Refrain. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I've wanted all along. Somewhere I belong. Und ich denke, ich vermute, das ist damit gemeint, wobei man auch sagen muss, dass im Vers teilweise auch wieder eine sehr pessimistische, missliche Lage beschrieben wird. Also das Spektrum von Linkin Parks Pessimismus zu Optimismus ist doch schon insgesamt mehr im negativen Bereich. Ein schöner Einblick auch, wie sich Songwriting und Textgestaltung über die Jahre verändert werden, wenn Künstler älter werden, reifer werden, vielleicht etwas gesetzter sind und ruhiger auf Dinge schauen, nicht ganz so emotional getrieben werden, aber gleichzeitig trotzdem oder vielleicht einfach anders diese Emotionen verarbeiten möchten.
Ist ja immer eine Momentaufnahme.
Ja.
Und wenn man es trotzdem irgendwie schafft, nach 5 oder 10 Jahren sagen zu können, ey, es war nicht alles scheiße, was wir gemacht haben und das sind immer noch Songs, die wir gerne performen, das ist, glaube ich, spricht das schon sehr, sehr stark auch für die Musik. Also weiß nicht, ob das bei denen so ist. Oder ob sie die Songs nur spielen, weil sie sie spielen müssen, weil es von den Fans eingefordert wird. Aber einfach so generell, ne, falls man das als Band schaffen sollte, das ist, glaube ich, schon stark.
Insgesamt, um noch kurz auf den Song zu kommen, was ich besonders fand immer an Linkin Park überhaupt und an diesem Song auch, das ist einfach ein super Beispiel für wahnsinnig gut klingende, statische Gitarren. Also hier gibt's keine großen Gitarren-Soli, hier gibt's keine fetten, abgefahrenen Riffs, aber hier gibt's große Akkord-Sounds. Und ich fand, das war immer neben der Stimme, die sehr eigen ist, ein großes Aushängeschild. Genauso wie die Raps, genauso wie die elektronischen Elemente. Diese Gitarren-Sounds, die wahnsinnig statisch wie so eine Wand dastehen. Meine Fresse, das kann kaum eine Band so gut wie Linkin Park, in meinen Augen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, der mir nicht gefällt.
Das dachte ich mir nämlich. Mhm. Deswegen wollte ich es nochmal ansprechen.
Ich habe letztens ja auch In The End vorbereitet, wo das ja auch ähnlich ist. Und ich glaube, das ist echt so ein Punkt, der...
Der dich aber langweilt, oder?
Ja.
Ja.
Ich finde das wirklich, es tut mir so leid, weil was da harmonisch passiert, ist eigentlich schon ganz spannend. Und ich denke mir innerlich auch gleichzeitig, es muss ja legitim sein, das zu machen. Und gleichzeitig finde ich es so langweilig.
Ich finde meistens...
Da reicht mir auch der Gesang nicht, obwohl ich den wahnsinnig gut finde. Ja, aber ja. So, ich finde es so langweilig.
Meistens finde ich das bei anderen Bands auch langweilig. Und ich finde in diesem Mix, eben mit den elektronischen Elementen, eben mit dem Rap dazwischen, eben mit dieser outrageous Voice, finde ich diese statisch klingenden, hammerharten, riesigen Akkordwände einfach genau richtig platziert. Die stützen das Ganze wie so eine Wand. Und da muss ich einfach meinen Gitarristenwunsch ausschalten, sodass mein inneren Gitarristen, der schreit, mehr Gitarre, den muss ich da einfach ausschalten.
Halt die Fresse.
Und akzeptieren, dass das so ist. Und dann macht das absolut Sinn. Für mich ist das perfekt gesetzt. Das hätte nicht anders besser sein können. So finde ich das.
Ich möchte gerne noch eine positive Sache
bitte
erwähnen.
Bitte sag irgendwas Nettes.
Das, was mir am meisten Freude bereitet hat, war der Schlagzeugsound.
Oh,
der
cool.
Ist mir richtig positiv aufgefallen, gerade nachdem wir letzte Woche über Lark & Poe gesprochen haben. Und da war das ja mein größter Kritikpunkt, dass ich mit diesem Stino-Rock-Schlagzeug einfach nicht wirklich connecten konnte und das fehlplatziert fand. Linkin Park machen ja eine sehr energetische Musik. Aber das Schlagzeug, das fühlt sich so gut und so natürlich an und präsent, aber halt nicht so überkomprimiert.
Nicht so unnötig dick gemacht.
Nicht leblos, ja. Genau. Es ist so genauso dick, wie es sein muss. Die Snare ballert. Es fühlt sich einfach richtig gut an. Also das Schlagzeug fand ich generell auch richtig groovig und richtig gut gespielt. Also ich hatte mit dem Schlagzeugpart, mal abgesehen vom Gesangspart, am meisten Freude.
Schön. Cool, schöne Perspektive.
Da dachte ich mir so, ey, wenn man so nach Aufnahmen sucht, wie soll unser Schlagzeug klingen? Finde ich, kannst du das anmachen.
Da kannst du das mitnehmen.
Klingt einfach richtig gut.
Ja, Silver Side Up wäre noch so ein anderes Ding von Nickelback,
die Scheibe. Ja, das auch.
Und Meteora, ja, geil.
Hey, ich habe was Positives gefunden.
Dankeschön, Jonas, danke.
Sehr gerne.
Ja, eine wichtige Sache fehlt aber noch, bevor wir den Podcast abschließen können, nämlich die Perspektive auf Linkin Park heute.
Ich dachte, wir beenden das Thema, ohne einmal über Emily Blunt zu sprechen.
Ich bin ein riesen nostalgischer Linkin Park-Fan. Das bist du nicht. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie wirkt das auf dich? Mit einer etwas außenstehenderen Perspektive, als ich sie habe.
Sie heißt übrigens nicht Emily Blunt, das ist eine Schauspielerin. Sie heißt Emily Armstrong.
Ich war mir kurz nicht sicher, ob ich dich nicht richtig verstanden habe. Sie heißt Armstrong, richtig.
Sie macht natürlich ihren Job, gar keine Frage. Und ich finde es auch total legitim, sich als Band dazu zu beraten, sich eine Auszeit zu nehmen, aber dann vielleicht trotzdem zu sagen, okay, wir wollen wieder zurück auf die Bühne. Ich finde, das muss man denen nicht irgendwie vorwerfen in irgendeiner Art und Weise. Also ich weiß nicht, ob das getan wird. So genau habe ich das nicht verfolgt. Weil für die Mitglieder selbst ist das ja am schwierigsten, weil die kannten ja Chester persönlich und haben super viel Zeit miteinander verbracht. Und wenn die sagen, das ist für die in Ordnung, jetzt mit einer anderen Sängerin zu touren, dann muss man das, glaube ich, einfach so akzeptieren. Und die haben ja jemanden gefunden, die den Job macht, aber die gleiche Emotionalität bringt sie nicht. Das muss man, glaube ich, einfach so sagen, weil ich meine, Chester hat ja auf einem Level gesungen, wie das die allerwenigsten machen. Na, also ja. Nicht nur die Overdrive-Technik, das zu beherrschen, das kriegen ja einige hin, aber das so easy beherrschen zu können, dass du gleichzeitig diese Emotionalität mit reinbringen kannst, das ist ja das, was ihn wirklich auf ein anderes Level gehoben hat und von den allermeisten so abgesetzt hat. Und bei Emily habe ich das Gefühl, ja, sie bringt die Scream-Parts, aber halt nicht mit der Emotionalität, sie ist mit der Technik beschäftigt und nicht diesen Schritt weiter, den Chester einfach war.
Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es nicht so leicht ist, sich in andere, in fremde Songtexte und Emotionen reinzufinden.
Klar, das kommt natürlich auch dazu, dass Chester hat es ja aus seiner Perspektive herausgeschrieben.
Chester hatte als Jugendlicher eine Missbrauchsvergangenheit und davon handeln auch teilweise die Songtexte. Also da ist viel Schmerz, den er dort verarbeitet.
Offensichtlich,
und
ja.
Da auch viel Drogenkonsum und solche Themen sind dort verarbeitet in diesen Songtexten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Emotionen als fremde Person nochmal genauso wiederzuspiegeln, als Sänger oder Sängerin in dem Fall, ist einfach wahnsinnig schwer. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es einerseits, ich finde es ein bisschen fies, dass alle so auf ihr rumtrampeln, als sie bringt nicht das, was Chester hatte. Weil ihre Songs, also die Singles, die sie jetzt neu rausbringen, die passen schon ziemlich gut. Also da ist ihre Stimme schon ziemlich on point, finde ich. Und das funktioniert für mich zusammen.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, es funktioniert. Emptiness Machine habe ich ein paar Mal gehört. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt noch veröffentlicht haben zusammen.
Es kamen noch einige Singles. Ich finde, Emptiness Machine ist auch die beste bisher.
Okay.
Die erste und die beste.
Hat mich nicht erreicht, aber
von denen, die neu kamen, meine ich.
Ich sehe mich da mittlerweile auch einfach nicht mehr als Publikum. Deswegen, wenn es jetzt darum geht, wie gut findest du Linkin Park Sachen, bin ich, glaube ich, einfach nicht die richtige Ansprechperson. Deswegen, ich habe das überhaupt nicht auf sie geschoben, sondern einfach, der Linkin Park Sound ist einfach nicht mein Sound.
Ich mochte von Anfang an sehr, wie Linkin Park sich entwickelt hat. Später ist Linkin Park auch weiter weg von dem harten Sound gegangen. Und schon da hat Linkin Park mich ein bisschen als Publikum verloren. Jetzt kommen sie wieder zurück zu so einer Mischung. Aber ich finde, das neue Songwriting hat für mich, es ist härter, aber es hat nicht die gleiche emotionale Tiefe wie vorher mit Chester. Genau da ist auch für mich so ein Punkt. Also diese emotionale Tiefe fehlt mir jetzt. Ich höre auch ähnlich emotionale Texte und ähnlich viel Wut und Schmerz in den Texten, aber ich fühle sie nicht so ganz in der Musik raus. Und das liegt einerseits an der Machart, also am Songwriting und an der Produktion und andererseits auch daran, wie es Emily performt oder singt. Genau das, was du also gerade gesagt hast. So wirkt es auch für mich als langjährigen Linkin Park-Fan.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch andererseits unsinnig, da hast du vollkommen recht, sozusagen der Band nicht zu gönnen, sich wieder neu zu erfinden. Weil 2017 ist Chester gestorben, beziehungsweise hat Suizid begangen. Dann 2024 haben sie sich, glaube ich, neu formiert im September. Und dann diesen Schritt zu machen und zu sagen, wir möchten das nochmal neu aufrollen, wir möchten das wiederbeleben.
Das sind 7 Jahre dazwischen, also das ist schon auch eine lange Zeit.
Und sie haben ganz schön viel Hate dafür bekommen, dass sie es überhaupt sozusagen wagen, das ohne Chester zu machen. Andererseits hat Emily auch viel Kritik bekommen. Da gibt es auch einige Vorwürfe außerhalb der Musik, also zum Beispiel zu ihrer eventuell bestehenden Scientology-Vergangenheit oder immer noch präsenten Aktivität. Da hat sie sich aber anscheinend noch nicht mal so richtig genau zu den Vorwürfen geäußert. Das steht also alles ein bisschen im Raum. Da wird viel gemutmaßt, da ist viel Hass und Wut über das Thema zu lesen. Und dann ist es ein bisschen schwierig, das Ganze immer so auszuklamüsern. Und deswegen im Rahmen von unserem Podcast sage ich einfach mal, wir fokussieren uns mal auf die Musik. Und an der Stelle stimme ich dir vollkommen zu, diese Emotionalität ist ein bisschen verloren gegangen.
Ich glaube, bei vielen Persönlichkeiten, also wenn wir hier immer noch eine Background-Recherche machen würden, ob die Person immer 100% clean ist, wird, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Ne? Also wir konzentrieren uns immer auf das Musikalische.
Idealerweise, genau.
Wenn wir natürlich vom Privatleben wissen und es ist eine sehr schwierige Person ist, dann kann man das sicherlich auch nochmal überdenken, ob man dem jetzt mehr Plattform geben möchte, aber...
Ich habe so das Gefühl, da sind auch viele Leute, die haben irgendwie mal gelesen unter irgendeinem Reel in einem Kommentar, dass irgendwas mit Scientology ist und hassen jetzt. So, und dann denke ich mir so können wir das aber auch nicht machen, weißt du?
Also, ja, so schnell kann es manchmal gehen, ne?
So, wir müssen doch wenigstens mal Leuten die Chance geben, sich zu äußern. Sie hat sich anscheinend, jedenfalls nach der Recherche, die ich bisher betrieben habe, noch gar nicht dazu geäußert. Und diese Vorwürfe stehen schon länger im Raum. Das wäre noch interessant, ob es dazu noch Informationen gibt. Aber wir lassen das erstmal dabei stehen. Ich bin gespannt auf das, was Linkin Park ab jetzt bringt. Ich bin gespannt darauf, wie sie sich entwickeln. Emily ist seit einem Jahr dabei.
Und ach krass, ich dachte mittlerweile schon länger.
2024 Emptiness Machine raus. Und ich bin der Meinung, Emptiness Machine ist ein ganz schöner Banger. Wir können dem Ganzen einfach mal eine Chance geben, schauen, wie sich das entwickelt. In 2-3 Jahren, wenn sie ein oder zwei weitere Alben veröffentlicht haben, nochmal neue Gedanken dazu ordnen. Wie sieht Linkin Park heute aus? Wie haben sie sich verändert? Haben sie einen neuen Sound gefunden mit Emily? Einen Sound, wo ihre Stimme für sich am besten funktioniert? Weil das braucht auch eine Weile. Man kann von niemandem verlangen, dass man in einem halben oder einem oder 2 Jahren Bandzeit überhaupt sowas wie den eigenen Sound so richtig final findet. Sowas entwickelt sich und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess, diese Zeit möchte ich der Band gerne geben. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt.
Zum Nachhören, falls ihr was verpasst habt oder nochmal bei Larkin Poe reinhören wollt, wir haben eine Instagram-Seite mit allen Links und dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, entweder bei unserer YouTube-Music-Playlist reinzuhören für die ganzen Song-Empfehlungen oder eben auch der Weg, um Folgen nachzuhören.
Dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Headliner am Herzen. Euch eine gute Zeit.
Peace out.
Wir sind raus. Bye, bye. Outtake Madness. Wie hat dieses Intro auf dich gewirkt?
Gute Frage, das müsste ich nochmal hören. Ich wollte gerade noch einen Kommentar raushauen, aber nee, wir sind voll fokussiert heute.
Wir sind heute voll professionell.
Voll fokussiert.
Andersrum, ich bin Robert, du bist Jonas.
Was? Hubert?
Hubert.
Hubert.